Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Nachdem wir in der vorletzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen haben, mit welchen offenen Daten man als Sozialwissenschaftlerin oder Sozialwissenschaftler potenziell arbeiten kann, wollen wir heute in Folge 10 noch einmal etwas spezifischer auf bestimmte Arten offener Daten eingehen. Heute soll es um Skripte und Textdaten gehen. Und dafür ist Johanna Binnewitt mit mir im Gespräch, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesinstitut für Berufsbildung arbeitet und in ihrer Promotion untersucht, wie die Wahrnehmung von Berufen mit Hilfe von Textmining analysiert werden kann. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johanna, schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung, Markus.
Im Intro dieser Folge habe ich ja schon gesagt, dass du in deiner Promotion mit Textdaten arbeitest. Vielleicht starten wir mal damit, was man alles darunter fassen könnte und nähern uns dann langsam dem Zugang, den du dazu hast. Also, was fällt aus deiner Sicht alles unter den Begriff Textdaten?
Also für mich sind Textdaten erstmal relativ breit, indem ich damit meine, dass sämtliche Arten von strukturierten Freitext darunter fallen. Das heißt, es ist Text, der bereits maschinenlesbar ist, eben als Abgrenzung beispielsweise zu Text in Grafiken, der noch sehr aufwendig aufbereitet werden muss. Handelt es sich eben um alle möglichen Textsorten, die für den Computer lesbar sind. Zum Beispiel in meinem Fall der Text, der in Stellenanzeigen enthalten ist. Und man merkt vor allem durch die Entwicklung des Internets, dass von diesen Textdaten, die maschinenlesbar sind, deutlich mehr vorhanden sind, eben frei im Internet verfügbar oder eben in verschiedensten Plattformen. Das heißt, seit der Entwicklung des Internets findet einfach sehr viel Kommunikation auf digitalen Plattformen oder in anderen Internetportalen statt, die natürlich auch spannend sein kann für die Sozialforschung. Das heißt, da findet Kommunikation statt. Und diese Kommunikation kann man eben mit Hilfe von Natural Language Processing, also der automatisierten Verarbeitung von Texten, als Forschungsgegenstand nutzen, zum Beispiel in der Berufsbildungsforschung.
Jetzt hast du uns schon einen kleinen Überblick über das gegeben, was man als Textdaten bezeichnen kann. Mich erinnert das jetzt auch ein bisschen an unsere Folge zu digitalen Verhaltensdaten. Da wird es auch ein bisschen angesprochen. Aber die Spezialität des Gastes, den wir da hatten, war ein bisschen anders gelagert. Von daher sag doch mal, was deine Spezialität hier in diesen Daten ist.
Also aktuell arbeite ich vor allem, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Stellenanzeigen und auf der anderen Seite mit Plenarprotokollen aus dem Deutschen Bundestag. Und meine Aufgabe dabei liegt eben darin, überhaupt erstmal diese Informationen, die irgendwo in dem Text im Hintergrund versteckt sind, unter der Oberfläche des eigentlichen Textes, diese Informationen aufzubereiten und vor allem erstmal herauszulesen. Weil eben dafür komplexere Vorgänge nötig sind, um eben Informationen zu extrahieren, bedarf es dabei eben verschiedenen Programmen. Und meine Aufgabe ist es eben, diese Skripte, diese Programme beispielsweise erstmal zu entwickeln, anzuwenden auf eben beispielsweise Stellenanzeigen oder Plenarprotokolle.
So. Und was kann man Spannendes mit den Plenarprotokollen des Bundestags anfangen und den Stellenanzeigen?
Alles Mögliche. Das ist wirklich sehr breit, wenn man sich erstmal diese Texte anschaut, welche Forschungsfragen dahinter stecken könnten. Bei der Stellenanzeigenanalyse, ich würde grob sagen, die hat jetzt in den letzten 10 Jahren deutlich an Aufwind bekommen. Ist ein großes Ziel, vor allem herauszufinden, welche Kompetenzen von Unternehmen gefordert werden. Das sind eben Informationen, die beispielsweise eigentlich auch über Befragungsdaten erhoben werden. Das heißt, es gibt in Betrieben Befragungen oder unter Erwerbstätigen, was sie denn den ganzen Tag so tun in ihrem Job. Und man ist dann auf die Idee gekommen, dass diese Informationen, was sie denn tun oder tun sollen können, was eben gefordert wird in den Unternehmen, dass diese Informationen ja auch in Stellenanzeigen stecken. Das heißt, man hat relativ zeitnah die Information, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo diese Stelle ausgeschrieben wird, und kann dann, wenn man eben die richtigen Skripte hat, die richtigen Methoden hat, diese Kompetenzen aus den Stellenanzeigen herauslesen. Genau, darüber hinaus, neben dieser Kompetenzextraktion, die relativ breit angewandt wird, bilden Stellenanzeigen aber eben auch so eine Art Unternehmenskultur ab. Das heißt, aus Stellenanzeigen, da sie relativ kreativ geschrieben werden, kann man, zumindest vermute ich das oder hoffe ich das, kann man ablesen, welche Unternehmenskultur denn dahinter steckt, wie bestimmte Unternehmen ihre Berufe und ihre Branchen darstellen. Und diese Unterschiede möchte ich beispielsweise in den Stellenanzeigen messbar machen.
Und genau. Wird bei den Debatten des Bundestags, berührt es das Thema auch irgendwie?
Genau, die hatte ich mir auch rausgesucht als eine mögliche Quelle, aus der man Informationen zu Berufen bekommen kann. Und zwar nähere ich mich da dem Thema Berufe darüber, dass in den Bundestagsdebatten natürlich auch über Berufe gesprochen wird. Und mich interessiert vor allem, wie man überhaupt diese Berufsnennungen erstmal identifizieren kann. Dass beispielsweise der Herr Fischer von dem Fischer als Beruf unterschieden werden kann. Das sind eben die Probleme, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine Wortliste dagegen laufen lässt, in den Plenarprotokollen danach sucht. Wie man eben diese Suche möglichst gut gestalten kann, dass am Ende die Berufsnennung rauskommen. So dass man beispielsweise analysieren kann, also ich nenne es halt immer die Wahrnehmung der Berufe, also wie über Berufe gesprochen wird, mit welchen Adjektiven Berufe beispielsweise beschrieben werden, was dann vielleicht wiederum interessant sein kann für die Berufsbildungsforschung oder für die Arbeitsmarktforschung, um einfach zu verstehen, welche Stereotype beispielsweise auch über Berufe in dem Deutschen Bundestag herrschen.
Das ist auf jeden Fall inhaltlich sehr interessant. Wir müssen, da wir ein Datenmanagement-Podcast sind, aber auch mal kurz darüber sprechen, wie greifst du denn auf die Daten zu? Sind das offene, also frei verfügbare Daten?
Das ist ein sehr guter Punkt. Bei den Stellenanzeigen haben wir leider keine offenen Daten. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass Stellenanzeigen eben nicht für Forschungszwecke erhoben werden, wie beispielsweise Befragungsdaten. Das heißt, es ist da sehr schwierig, einen offenen Datensatz zur Verfügung zu stellen, den eben alle, die mit Stellenanzeigen arbeiten, nutzen können. Wir nutzen da auf der einen Seite gescrapte Daten, die wiederum von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dieses Unternehmen setzt sich hin, sammelt sämtliche Stellenanzeigen aus sämtlichen Portalen im Netz und stellt sie uns dann eben zur Verfügung. Und auf der anderen Seite haben wir von der Bundesagentur für Arbeit einen kleinen Auszug aus ihrer Jobbörse, den wir jährlich bekommen. Diese Texte haben aber sehr, sehr strenge Urheberrechtsbeschränkungen. Das heißt, die liegen auf einem Rechner ohne Internetzugang. Die werden jährlich mit einer CD an uns übermittelt. Das heißt, jeder, der irgendwie schon mal was Richtung Textmining und Programmierung gemacht hat, weiß, wie viel ein fehlender Internetzugang dabei verursachen kann, wenn man versucht, irgendwelche Softwarepakete dann da dran zu spielen. Genau, das ist alles relativ problematisch.
Der Grund dafür ist ja auch, dass die Stellenanzeigen nicht ursprünglich für Forschungszwecke erhoben worden sind, wenn ich das richtig sehe, was ja auch unsere Thematik berührt, die wir oft haben, im Zuge der informierten Einwilligung, also wofür werden Daten erhoben und dafür dürfen die dann genutzt werden. Und auch hier sieht man wieder, dass man sich dem Thema da dann nähern muss von der Seite und eben auch mit dem urheberrechtlichen Problem. Und neben dem Problem, den du gerade schon beschrieben hast, also der nur zum Teil gegebenen Offenheit, ihr bekommt die Daten dann über diese Art und Weise, gibt es da noch andere Herausforderungen bei der Arbeit mit diesen Daten, also den Daten der Stellenanzeigen jetzt im Speziellen?
Also bei den Stellenanzeigen gibt es vor allem bei diesen gescrapten Daten Probleme, weil wir eben teilweise nicht wissen, wie dieser Scraping-Prozess zustande kam. Wir haben teilweise eben auch eigentlich wichtige Metadaten, die bei den gescrapten Daten fehlen, wie beispielsweise der Beruf, der hinter der Stellenanzeige ist. Wenn man gerade Richtung Anschlussfähigkeit der Forschung denkt, macht es ja Sinn, dass eben Stellenanzeigen nach bestimmten Berufsklassifikationen wie der KLDB kodiert sind. Das ist bei den Stellenanzeigen nicht der Fall. Die werden im Nachhinein wird auf Grundlage des Textes nochmal geschätzt, welcher Beruf dahinter liegen könnte. Das passiert allerdings auf der internationalen Klassifikation, der ISCO, und bringt uns dann natürlich wieder auf Probleme, wenn man jetzt diese ISCO-Klassifikation wieder zur KLDB zurückmappen möchte. Das sind auf jeden Fall immer einige Probleme, die man hat, wenn man diese großen Datenmengen hat, wo man vielleicht im ersten Moment sagt, Big Data, irgendwie bügeln sich die Fehler da schon raus. Das hat sich aber häufig erwiesen, dass das nicht der Fall ist, sondern große Datenmengen brauchen eben auch eine hohe Datenqualität, die einfach sehr schwierig ist. Der andere Punkt ist eben auch die Repräsentativität. Das heißt, bei der BA hatte ich ja schon gesagt, bei den Daten der Bundesagentur für Arbeit, das ist ein jährlicher Auszug. Das heißt, wir haben da absolut gar keine Repräsentativität. Die Daten, die Stellenanzeigen, die zu dem Zeitpunkt online sind, werden uns übermittelt. Damit können wir jetzt aber eben noch nicht sagen, so verhält sich der Arbeitsmarkt, sondern das, was wir aus den Daten herausziehen, ist eben, so verhält sich unser Sample in Bezug beispielsweise auf die geforderten Kompetenzen. Genau, bei den gescrapten Daten ist es eben dadurch, dass relativ viele von den großen Jobportalen abgedeckt werden, schon relativ okay. Da gibt's erfreulicherweise auch relativ viel Forschung, gerade auch vom Statistischen Bundesamt, die sich damit beschäftigen, wie denn solche Jobportale überhaupt den Arbeitsmarkt abdecken, wie man sowas messen kann. Das heißt, da passiert schon einiges. Was aber bei denen auch thematisiert wird und was bei uns auch ein Problem ist, sind Dubletten. Das heißt, man hat häufiger Stellenanzeigen, die über verschiedene Portale geteilt werden, auf den gleichen Job referenzieren. Und die möchten wir natürlich eigentlich nicht doppelt zählen. Das heißt, da muss man eben auch rangehen und herausfinden, wie man diese Dubletten entfernt, dass eben diese Untersuchungseinheit Stellenanzeige ein bisschen klarer wird in der Beziehung dazu, welcher Job dahinter liegt. Auf der anderen Seite hat man zum Beispiel manchmal auch Stellenanzeigen, in denen werden direkt 5, 6 Personen gesucht, weil es um irgendeine Helfertätigkeit geht. Das heißt, von den Stellenanzeigen kann man eben nicht immer direkt sagen, das ist genau der Bedarf in der Menge am Arbeitsmarkt, wie man sich das vielleicht am Anfang vor 10, 20 Jahren so vorgestellt hat. Aber das sind alles Probleme, die aktuell relativ gut bearbeitet werden. Genau. Genau.
Und ja. Ja, wie sieht es mit dem Datenzugang aus?
Genau, der Datenzugang, hatte ich ja jetzt gerade schon gesagt, haben wir auf jeden Fall eben das Problem, dass wir die Daten nicht öffentlich machen können. Das heißt, hier ist die Anschlussfähigkeit natürlich immer sehr schwierig. Sobald wir irgendwie versuchen, Ergebnisse zu veröffentlichen, muss man eben irgendwie darauf vertrauen, dass sich die Daten bei uns im Hintergrund so verhalten, eben weil wir aus Urheberrechtsgründen die Daten nicht veröffentlichen dürfen. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, was man jetzt so nach und nach merkt, gerade auch weil die Stellenanzeigenforschung immer größer wird in Deutschland und wir natürlich auch ganz gerne untereinander kommunizieren möchten. Genau, da sind auf jeden Fall noch einige Hürden zu springen.
Wie so oft. Und wie sieht es denn bei den Plenarprotokollen aus? Du sagtest ja schon, dass die frei zugänglich wären. Also wo würde ich die denn finden und was zeichnet diese Daten dann deiner Meinung nach aus im Gegensatz zu den Stellenanzeigen?
Genau, die Plenarprotokolle, die sind frei verfügbar. Ein Grund, weswegen ich mir überhaupt die mal näher anschauen wollte. Auf der einen Seite gibt es die Protokolle direkt beim Bundestag, auf dem Bundestagsserver. Dort liegen die als größtenteils im XML-Format. Das heißt, da kann man sich die Daten relativ einfach runterziehen und dann eben damit die aufbereiten oder was auch immer man damit machen möchte. Diese Arbeit haben aber eben auch schon verschiedenste Projekte in den letzten Jahren übernommen. Da gibt es beispielsweise das Open Discourse Projekt. Das ist ein gemeinnütziges Projekt von einer GmbH, die sich eben vorgenommen haben, diese Plenarprotokolle nochmal aufzubereiten und die in einen Docker-Container beispielsweise zur Verfügung zu stellen, oder als CSV kann man die auch relativ einfach runterladen. Und wenn man jetzt im universitären Rahmen rumschaut, gibt es beispielsweise das PolMine-Projekt an der Uni Duisburg-Essen. Die haben auch R-Skripte geschrieben, womit man sich die Daten eben auch relativ einfach runterziehen kann und dann analysieren kann. Genau, Daten aufbereiten ist da auf jeden Fall ein Punkt, was, finde ich, relativ gut schon fortgeschritten ist. Das heißt, diese aufbereiteten Corpora enthalten eben auch bestimmte Informationen, bestimmte Metadaten zu den RednerInnen, die eben beispielsweise über die Stammdaten vom Bundestag angespielt wurden, Informationen dazu, von welcher Fraktion die Person kommt, die da gerade spricht, zum Datum, zur Legislaturperiode und so weiter. Das heißt, diese Informationen sind halt schon sehr strukturiert aufbereitet und müssen dann eben auch nicht mehr irgendwie selber großartig aufbereitet und weiterverarbeitet werden. Und ein Punkt, gerade wenn man eben auch Richtung Repräsentativität wieder denkt, bei den Stellenanzeigen haben wir eben immer nur eine Teilmenge und dummerweise wissen wir auch häufig nicht, was das für eine Teilmenge ist. Bei den Plenarprotokollen sind es einfach alle Debatten, die im Bundestag gehalten wurden. Das heißt, da muss man sich eben auch keine Gedanken machen, ob man jetzt wirklich alles dokumentiert hat, was einen so interessiert, sondern je nach Forschungsfrage kann man sich dann natürlich sagen, mich interessieren jetzt nur alle Sachen, die nach der Wende passiert sind, zieht sich die Sachen über das Datum raus und analysiert dann eben dieses Teilkorpus. Das geht alles relativ einfach.
Jetzt gehst du ja schon in den Bereich, was für Forschungsfragen kann man denn damit beantworten. Kannst du noch ein Beispiel dazu geben oder auch nochmal sagen, was du mit diesen Daten analysierst?
Also mit den Plenarprotokollen, das Naheliegendste, was man vor allem sieht, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, was andere Leute mit solchen Corpora machen, sind eben Diskursanalysen oder Argumentationsstrukturen erkennen. Beispielsweise fällt mir jetzt ein, auf einer Konferenz gab es ein Paper dazu, wie der politische Zusammenhalt innerhalb von einzelnen Lagern, ich glaube im britischen Parlament, sich in der Sprache äußert. Das heißt, Reden sind Redebeiträge aus dem gleichen Lager ähnlicher zueinander als zum anderen Lager. Das heißt, solche in Bezugnahmen auf andere Redebeiträge, dazu gibt es relativ viel. Aber man kann sich beispielsweise auch vorstellen, dazu gibt es auch einiges, wenn man sich solche Sachen wie Sentiment Analysis anschaut, das heißt oder Stance Detection, das heißt die Haltung gegenüber bestimmten Themen von RednerInnen. Da gibt es auch relativ viel, was in der Richtung passiert. Heißt, man könnte sich vorstellen, man schaut sich ein bestimmtes Thema an, beispielsweise Migrationspolitik, und versucht eben automatisiert herauszufinden, wie die Person, die da gerade spricht, Migrationspolitik gegenüber eingestellt ist oder auch wie diese Person das framed. Also Frame Detection ist da auch so ein Stichwort, was relativ viel in letzter Zeit gemacht wird. Und in meinem Fall eben Hintergrund BIP, Berufsbildungsforschung, schaue ich mir eben an, wie Berufe in Debatten vorkommen. Das heißt, auf der einen Position ist auf jeden Fall erstmal überhaupt diese Frage, wie kann ich denn Berufe identifizieren? Wie erkennt mein Computerprogramm, mein Python-Skript automatisch, wo über einen Beruf gesprochen wird? Und nachgelagert dann eben die Frage, in welchem Kontext kommt denn so ein Beruf vor? Also da kann man dann ja auch schauen, wie wird ein bestimmter Beruf geframed? Welche Berufe kommen in ähnlichen Kontexten vor und so weiter?
Ja, und wieder lerne ich ganz viel über Datenarten, mit denen ich selbst nicht arbeite, aber was man alles damit machen kann, ist ja total spannend und vielfältig. Und das geht ja nur, also dass damit so viele arbeiten können, geht ja nur, wenn die so offen sind oder dadurch, dass sie so offen sind, sollten dann nicht am besten alle Textdaten so offen zugänglich sein wie diese Plenarprotokolle, zumindest wenn es keine datenschutzrechtlichen oder urheberrechtlichen Konflikte gibt. Beziehungsweise welche Vorteile siehst du noch in dieser Offenheit?
Also es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn sämtliche Daten, bei denen es zumindest eben keine datenschutzrechtlichen Probleme gäbe, wenn die offen sind. Meiner Erfahrung nach ist es bei Textdaten vor allem der Grund, weil sie zunächst qualitativ sind. Das heißt, sie sind eben nicht direkt für diese Forschungsfrage zugeschnitten, die jemand im Kopf hat, sondern sie sind eben in der freien Welt, sage ich mal, irgendwo da draußen entstanden und sind vielleicht themengerichtet. Also gerade bei Plenarprotokollen, die haben natürlich immer ein Thema im Hintergrund oder Zeitungsartikel haben eben auch irgendein Thema, was sie behandeln. Aber es ist jetzt eben nicht auf eine bestimmte Forschungsfrage zugeschnitten. Und das ist meiner Erfahrung nach auch eigentlich ganz beruhigend, wenn man dann in der Lage ist, so einen Korpus aufzubereiten und das sich dazu entscheidet, das freizugeben. Weil dadurch, dass diese Daten so vielfältig sind, so breit, muss man eigentlich auch keine Angst haben, dass Forschungsfragen irgendwo in Anführungsstrichen weggeschnappt werden. Das ist ja häufig so ein Argument gegen Open Data, dass man sagt, damit gebe ich ja jetzt potenzielle Paper, die ich mit diesen Daten noch schreiben wollen würde, aus der Hand. Und das finde ich ist bei Textdaten eben nochmal viel, viel breiter, welche Fragen man damit eben beantworten kann. Und ein zweiter Punkt, den ich eben auch wahrnehme, warum gerade Textdaten vielleicht auch offen oder eben auch standardisiert offen zugänglich gemacht werden sollten, ist, dass diese Datenaufbereitung schon sehr aufwendig sein kann. Je nachdem, wie viel Arbeit man da reinsteckt, je nachdem, wie standardisiert am Ende beispielsweise Metadaten sein sollen, beschäftigen sich eben ganze Forschungsprojekte damit. Und das ist ja schade, wenn man jetzt diesen ganzen Aufwand betreibt innerhalb von dem eigenen Forschungsprojekt und das dann nicht eben an andere Leute weitergibt, die dann entsprechend weniger Aufwand in ihrer eigenen Forschungsfrage bearbeiten müssen. Gleichzeitig ist aber eben auch immer die Frage, die man sich stellen sollte, aber das ist ja bei Nachnutzung von quantitativen Daten genauso. Passt denn jetzt dieses Korpus, diese Textsammlung wirklich zu meiner Fragestellung? Bildet die am Ende wirklich das ab, was ich analysieren will? Das heißt, wenn sich jetzt Leute einen Stellenanzeigenkorpus zusammengesammelt haben mit IT-Berufsstellenanzeigen und jemand anders möchte aber, weiß nicht, landwirtschaftliche Kompetenzen analysieren, dann geht das natürlich nicht zusammen. Das heißt, da muss man auf jeden Fall mal gucken, ob die Daten das hergeben. Und da ist auch immer so ein Punkt, die Datendokumentation, vor allem die Datenmetadokumentation, dass solche Informationen überhaupt relativ schnell ersichtlich sind, ob die Daten für mich überhaupt in Frage kommen oder nicht.
Das ist ja schon ein erster Vorschlag, um die Nachnutzung zu verbessern. Hättest du noch mehr Vorschläge, um mehr Daten dieser Art nachnutzen zu können?
Also vielleicht vorweg, bei den Stellenanzeigen Corpora ist halt generell einfach das Problem mit den Urheberrechten. Das heißt, das kann man zwar teilweise, ja nicht umgehen, aber zumindest teilweise gibt es da schon Kompromisse, wie man eben urheberrechtsgeschützte Daten doch in Forschungsprozessen nutzen kann. Genau, das ist auf jeden Fall da. Und da gibt es sicherlich auch viele andere Corpora. Gerade ich habe gesagt, Stellenanzeigen sind eben qualitativ oder Textdaten sind qualitativ. Das heißt, da stößt man relativ häufig an solche Schranken. Aber überall, wo eben Daten nur innerhalb von Forschungsinstituten gespeichert werden dürfen, gehen wir mittlerweile oder versuchen wir den Weg zu gehen, dass man dann zumindest die Instrumente, mit denen man diese Texte bearbeitet, die zumindest teilt. Weil das ist ja unproblematisch. Man entwickelt vielleicht in einem Forschungsprojekt Quellcode, beispielsweise eben Python-Skripte, die Kompetenzen extrahieren. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man diese, zumindest halt einen Teil des Forschungsprozesses transparent machen kann. Das ist ja vergleichbar vielleicht wieder, um wieder die Brücke zur quantitativen Forschung zu schlagen, mit Erhebungsfragebögen. Das heißt, da veröffentlicht man ja auch dann sozusagen das Forschungsinstrument, was ganz am Anfang des Prozesses stand, um dann den Leuten zu ermöglichen, wie sind denn überhaupt diese Items zusammengefasst, was lag eigentlich genau dahinter, welche genaue Fragenformulierung. Und ähnlich ist das bei Quellcode meines Wissens nach auch, zumindest so wie ich das bisher wahrnehme, dass der Code eben transparent macht, wie Daten modelliert wurden in dem Forschungsprozess. Für mich hat das eigentlich auch zwei Vorteile. Auf der einen Seite eben diese Transparenz. Das heißt, wenn wir eben diese beispielsweise Python-Skripte offenlegen und sagen, so habe ich Kompetenzen aus Stellenanzeigen extrahiert, so habe ich Berufe in Plenarprotokollen erkannt, mache ich anderen, die dann das Paper lesen, auch deutlicher, was ich denn jetzt zum Beispiel mit einer Kompetenz oder mit einer Berufsnennung meine. Das heißt, auf der einen Seite ist eben die Transparenz nach außen, Transparenz nach innen ist auch immer so ein Ding. Meinen eigenen Forschungsprozess überhaupt zu dokumentieren, da hilft es eben immens, wenn man eben versucht, die Dinge schon mal im Code so zu dokumentieren, dass andere Leute es auch verstehen können, dann versteht man's. Future Me versteht's dann in 2 Wochen zum Glück auch, hoffentlich. Und ein
klassisches
zweiter
Datenmanagement-Beispiel, ja.
Genau, also eigentlich
versteht ist, das Future Me das noch?
Genau, eigentlich ist Datenmanagement und Code-Management für mich auch gar nicht immer so weit auseinander. Das heißt, genau, ähnliche Argumentationen, die für Datenveröffentlichungen zählen, gelten eigentlich auch für Code-Veröffentlichung. Und genau, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Vorteile, auf der einen Seite die Transparenz, aber eben auch die Nachnutzbarkeit. Das heißt, jeder, der eben mein Skript zur Kompetenzextraktion, jetzt vorhin hatten wir eben die IT-Berufe, jeder, der mein Paper beispielsweise liest dazu, wie ich IT-Skills in IT-Berufen extrahiert habe, kann dann eben dieses Skript selber nutzen, vielleicht teilweise anpassen und dann auf die eigene Fragestellung anwenden. Das heißt, wenn jetzt ein anderes Team beispielsweise Kompetenzen, wir hatten ja vorhin die Landwirtschaft, Kompetenzen der Landwirtschaft interessiert ist, dann können die sich eben ihre eigenen Stellenanzeigen scrapen und dann mein Python-Skript ein bisschen anpassen und damit dann eben Kompetenzen aus Landwirtschaftsberufsstellenanzeigen extrahieren. Genau. Ein großer Punkt, der dabei eben dann nach und nach immer mehr auffällt, ist natürlich, dass die Daten, die dahinter liegen, sehr gleich sein müssen. Womit wir jetzt eben Richtung Standards nochmal ausschwenken. Das ist eben das Ding, wenn man den Code veröffentlicht, braucht man eben auch für die Daten, die mit dem Code manipuliert werden sollen, bestimmte Standards, das heißt, die Stellenanzeigen müssen in irgendeinem Format gespeichert sein, was dann eben für andere auch wieder verständlich und vor allem reproduzierbar sein sollte.
Ja, dann sind wir jetzt gegen Ende der Folge schon bei dem zweiten Thema, nämlich neben den Textdaten die Skripte oder Forschungsanwendungen angekommen. Und wie sieht es da mit der Nachnutzung deiner Meinung nach heutzutage aus?
Ja, das ist meiner Meinung nach noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das heißt, Nachnutzung von Code wird langsam immer mehr ein Thema, zumindest eben auch im Programmieren, in der Forschung. Die große Frage, die sich eigentlich immer alle stellen, gerade was Nachnutzung angeht, ist, ob eben meine Skripte, sei es jetzt eben in R, Starter oder Python, ob die auch beispielsweise in 10, 15 Jahren immer noch laufen. Das heißt, Publikationen, die sind ja weiterhin verfügbar und jeder kennt das sicherlich, dass man dann sich irgendein Paper anschaut von vor meinetwegen auch erst 5 Jahren. Dazu gibt's dann eben irgendwie einen Code, den man sich auf was zum Beispiel GitHub anschauen kann. Und dann stellt man fest, das Ganze läuft gar nicht mehr, weil die Software, die da drunter liegt, einfach schon wieder veraltet ist, eben nicht kompatibel ist mit dem aktuellen Stand. Das heißt, eine Baustelle, die man dabei hat, ist auf jeden Fall, dass diese Skripte, die wir schreiben, auf zum Beispiel RStudio oder Python basieren und diese Software sollte dann eben in 15 Jahren noch so funktionieren, wie sie heute funktioniert, tut sie aber nicht. Das ist der ganz normale Lauf der Dinge. Und zu diesem Thema gab es tatsächlich auch am Data Center for the Humanities an der Uni Köln ein Forschungsprojekt. Dabei ging es nochmal ein bisschen breiter gefasst um die Nachnutzung von Forschungsanwendungen allgemein. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass ich ein einzelnes Skript habe, sondern gerade im Bereich der Digital Humanities werden auch in Forschungsprojekten ganze Webanwendungen geschrieben. Das heißt, man hat beispielsweise eine Anwendung, wo historische Karten dargestellt werden, in denen bestimmte Informationen hinterlegt sind. Jetzt Stichwort Geodaten, letzte Folge. Solche Sachen können eben auch in bestimmten Anwendungen dargestellt werden. Und dann läuft eben dieses Projekt und diese Webanwendung ist fertig. Alle freuen sich, können diese Webanwendung nutzen. Und dann ist das Forschungsprojekt abgeschlossen. Die Mitarbeitenden sind vielleicht in anderen Projekten oder ganz aus der Uni verschwunden. Und die Anwendung läuft irgendwann nicht mehr, weil der Server, der da drunter liegt, geupdatet werden muss, eben aus Sicherheitsgründen. Und dann stürzt eben diese ganze Anwendung ab. Und sowas kommt sehr häufig vor, gerade bei so kleineren Projekten, die eben einfach nicht mehr betreut werden können. Und für diese Anwendung wurde in diesem Forschungsprojekt am DCH an der Uni Köln geschaut, wie dann zum Beispiel so Virtualisierungsstrategien genutzt werden können, um eben solche Softwareprojekte am Laufen zu halten. Genau, da wird dann geschaut, dass eben durch solche Sachen wie Docker beispielsweise dann ganze Betriebssysteme nachgebildet werden, die dann dafür sorgen, dass eben auch alte Python-Versionen oder alte Java-Versionen noch wunderbar laufen, so dass man dann zumindest noch in der Lage ist, die Forschungssoftware wieder aufzurufen. Genau. Jetzt nochmal zurück. Jetzt waren wir schon bei Forschungsanwendungen, also den größeren Dingen, die vielleicht in der Forschung produziert werden. Zurück zu den einfachen Skripten und was man für deren Nachnutzung tun kann. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist, diese Skripte in Code-Repositories nachzuhalten, zu versionieren. Das heißt, da kann man eben nachhalten, was man selber an Code produziert hat, für andere kommunizieren. Und solche Repositories sollten dann aber eben auch zum Beispiel Informationen dazu enthalten, welche Systemvoraussetzungen da sind, also zum Beispiel mit welcher Python-Version gearbeitet wird. Und dann kann es halt im besten Fall, kann der Code dann halt reproduziert werden. Und sollte das nicht gehen, ist es zwar teilweise echt aufwendig, sich durch diesen Code durchzulesen, ohne ihn ausführen zu können, aber das ist dann zumindest nach diesen hypothetischen 15 Jahren immer noch eine Möglichkeit, dass man sich das durchlesen kann und nachvollziehen kann, was denn in diesem Code eigentlich damals passiert ist. Das setzt aber auch immer voraus, und das ist halt das Problem, gerade wenn man vielleicht alleine an so einem Quellcode sitzt und den entwickelt, dass das alles gut dokumentiert wird, dass andere Leute eben auch in den Code reingucken können oder eben mein Future Me in 15 Jahren und das alles nochmal lesen kann.
Und damit baust du mir auch schon die Brücke zu meiner letzten Frage, ob es noch ein paar konkrete Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer gibt, was das Teilen und Nachnutzen von Skripten angeht, die dir jetzt noch zum Schluss einfallen, die du uns noch mitgeben möchtest.
Ja, also einerseits habe ich ja gerade schon gesagt, Software-Repositories sind auf jeden Fall gut, um eben die Forschung transparent zu machen. Da gibt's ja verschiedenste Git-Versionen, GitHub, GitLab, ist alles super, um einfach selbst für sich selber transparent zu sein, aber eben auch um die Dinge nachnutzbar zu machen oder eben auch überhaupt verständlich zu machen, was denn da in den, meistens hat man dann ja vielleicht nur 3-4 Sätze Platz im Methodenblock in einem Paper, wo es dann einfach sinnvoll ist, für die, die es interessiert, entsprechend den Code anzufügen. Damit, genau, bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Die Verknüpfung von solchen Publikationen und Quellcode und möglicherweise auch den publizierten Daten ist auf jeden Fall noch so eine Baustelle, wo relativ viel passiert. Das heißt, man hat eben auf der einen Seite Publikationen, die bestenfalls Open Access in irgendeinem Repository oder bei irgendeinem Forschungsdatenzentrum beispielsweise auch schon hinterlegt sind oder zumindest mit den Daten, die dort liegen, hinterlegt sind. Aber da kommt dann eben die dritte Komponente Quellcode noch dazu. Das heißt, diese drei Dinge, Publikation, Quellcode und Daten müssen eben irgendwie sichtbar miteinander verwoben werden, so dass man eben von allen drei Stationen aus starten kann und sich informieren kann. Zumindest im Bereich der Digital Humanities oder auch im Machine Learning gibt's neuere Ansätze, sogenannte Executable Papers. Da geht es eben darum, dass ein Paper eben auch tatsächlich ausführbaren Code mit enthält, an dem vielleicht dann auch mal selber ein bisschen manipuliert werden kann, der ein oder andere Regler hin und her geschoben werden kann, selektiert werden kann, dass eben auch die Daten, die im Hintergrund von dem Paper genutzt wurden, von den LeserInnen selbst bearbeitet werden können, selbst erforscht werden können. Da ist zum Beispiel Papers with Code auch ein Beispiel, was ja zumindest halt diese Verknüpfung relativ gut schafft zwischen dem Paper und dem GitHub-Repository. Genau, da ist aber gerade auch relativ viel am Passieren, was das angeht. Und generell habe ich auch das Gefühl, gerade im Vergleich zur Entwicklung von Forschungsdaten, die ja mittlerweile auch eigene DOIs bekommen, die als eigene Forschungsbeiträge gehandhabt werden, kommt das jetzt so langsam auch bei Quellcode. Das heißt, Code als eigenständige wissenschaftliche Leistung könnte jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich nach und nach kommen. Dazu gab es jetzt beispielsweise auch von der DFG ein Positionspapier zum wissenschaftlichen Publizieren, in dem eben auch Software als Forschungsleistung erwähnt wurde, allerdings eher aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften, wo es natürlich auch schon eine deutlich längere Tradition hat, Software zu entwickeln. Aber gerade im Bereich Digital Humanities oder eben auch Computational Social Science kommt das, glaube ich, jetzt nach und nach. Und das sieht man eben auch daran, dass Forschungsdatenzentren, zumindest experimentell, habe ich das Gefühl, jetzt eben bei GESIS oder auch beim BIP-FDZ, versuchen, überhaupt erstmal Quellcode irgendwie mit den Publikationen zu verweben, dass man dann doch mal zumindest die Starterroutine irgendwie mit hochladen kann, mit dem Paper zusammen, damit das Ganze transparent wird.
Ja, und das ist natürlich die Entwicklung, die wir uns auch in diesem Bereich wünschen. In dem Sinne, liebe Johanna, bedanke ich mich vielmals für das heutige Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.